Samara Joy mit Social Call um 9:10 auf Radio 3. Im Pfefferberg in Berlin stellt heute Abend die Historikerin Andrea Löw ihr neues Buch vor, das heißt Deportation. Sie versammelt da drin die Geschichten von Jüdinnen und Juden, die ab Herbst 1941 aus dem Deutschen Reich deportiert wurden ins besetzte Osteuropa. Zitiert aus Briefen dort an Verwandte, Tagebüchern und Chroniken, die während des Transports entstanden sind in den Ghettos und in den Lagern. Und ich freue mich, mit Andrea Löw spreche ich jetzt. Guten Morgen, Frau Löw.
Guten Morgen.
Es geht Ihnen um die systematische Deportation ja der deutschen Juden damals in die Gebiete östlich der Reichsgrenzen. Nochmal die Zahlen. Wie viele Jüdinnen und Juden waren das, die da bis Kriegsende deportiert wurden?
Also das waren wirklich Zehntausende und ich schaue mir tatsächlich nur die Deportation einer ersten Phase an, nämlich die, die nach Minsk, Riga und ins besetzte Polen gingen, wo die Menschen dann noch eine Weile gelebt haben in diesen Ghettos. Also da rede ich von, zum Beispiel, wenn es um Riga geht, von 20.000. Also es sind mehrere Zehntausend, die deportiert wurden und deren Geschichten gehe ich nach.
Waren das bestimmte Bevölkerungsgruppen oder einfach ja, wahllos?
Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Also zunächst einmal, es geht um Menschen, die von den Nationalsozialisten als Jude definiert wurden. Es waren also auch viele dabei, die schon längst getauft waren. Und die haben sich in erster Linie als Deutsche verstanden. In diesen ersten Deportationen war das noch relativ wahllos. Da sind wirklich alte Kinder, ganze Familien deportiert worden. Später wurde das dann etwas anders gemacht. Und dann sind zum Beispiel die älteren Bevölkerungsteile vor allem nach Theresienstadt gekommen. Aber die Phase, die ich mir anschaue, da sind es wirklich ganze Familien, Kinder, Babys und alte Menschen.
Sie haben das eben eingangs gesagt, das sind Menschen, die auch noch einige Zeit dort gelebt haben, die natürlich in dieser Zeit dann eben auch Dokumente hinterlassen konnten. Wie viele von Ihnen, kann man das überhaupt sagen, haben das denn überlebt damals in dieser Phase?
Je nach Deportationsort. Also aus Riga wissen wir zum Beispiel, dass ungefähr 1.000 überlebt haben. Aus Minsk hingegen, wo um die 7.000 aus den Deutschen Reichen deportiert wurden, nur ungefähr 50. Also es kommt wirklich sehr darauf an welchen Ort die Menschen deportiert wurden. Und davon hängt dann natürlich auch ab, wie viele Quellen ich habe. Aus Riga habe ich sehr, sehr viel mehr Berichte und kann die Geschichte viel detaillierter erzählen.
Was für Quellen genau sind denn das?
Es sind einerseits tatsächlich zeitgenössische Briefe und Postkarten, die noch während oder nach der Deportation dann geschrieben wurden und nach Hause geschickt wurden. Es sind einige wenige Tagebücher, die während der Deportation und auch in den Ghettos geschrieben wurden. Und für diejenigen, die überlebt haben, habe ich dann auch sehr viele erste Briefe direkt im Sommer 1945, wo die Menschen über das gerade Erlebte berichten, nachdenken. Und für spätere Phasen habe ich dann aber auch zum Beispiel Videointerviews. Also es ist ein sehr breites Quellenspektrum.
Die Briefe, die Dokumente, die Sie aus der Anfangsphase vorliegen haben, worum geht es hauptsächlich? War den Menschen immer vollkommen klar, in was für einer aussichtslosen Lage sie sich befunden haben?
Nein, überhaupt nicht. Und das hängt sehr davon ab, zu welchem Zeitpunkt die deportiert wurden. Es war ein ganz großes Täuschungsmanöver der Nationalsozialisten. Es wurde den Menschen gesagt, dass sie nach Osten, so hieß es in den Quellen, reisen, um dort zu arbeiten, um dort etwas aufzubauen. Einige wurden sogar getäuscht und denen wurde gesagt, sie sollen Werkzeuge mitnehmen. Das heißt, in dieser ersten Phase war denen wirklich nicht klar, wo sie eigentlich hinkommen. Und sie konnten überhaupt nicht auf diese mörderische Welt vorbereitet sein, die sie dann dort erwartet hat. Es sind dann im Laufe der Zeit Informationen durchgesickert, durch geschmuggelte Briefe, durch geschmuggelte Postkarten, auch über zum Beispiel über Wehrmachtssoldaten. Und trotzdem, selbst wenn die Menschen zu späteren Phasen wussten, oh, eine Deportation bedeutet wirklich nichts Gutes, war ihnen immer noch nicht klar, dass das Ausmaß der Verbrechen und das Ausmaß dessen, was sie dort erwarten würde.
Huch, jetzt sind Sie weg, Frau Löw.
Ich bin da.
Da sind Sie wieder. Ja, da war ein kurzes Loch. Sie haben gerade geendet, dass es Ihnen immer noch nicht klar war.
Genau, also die Menschen konnten gar nicht genau wissen, was sie dort erwartete.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel ein junger Jude, der aus Köln deportiert wurde nach Minsk und noch nach der Ankunft in Minsk ganz ausführlich darüber schreibt, dass er jetzt in der Landwirtschaft eingesetzt werden soll. Und wenig später am selben Tag noch ermordet wird, weil die Menschen so getäuscht wurden. Und diese Postkarte ist zum Beispiel überliefert. Die ist tatsächlich nach Köln gekommen zu einem Vorkriegsbekannten. Und er schreibt, bitte schicken Sie mir mein Zeugnis. Ich habe gehört, dass ich das hier gebrauchen kann. Also bis zum Schluss diese große Täuschung.
Das ist natürlich erschütternd, so etwas zu lesen, sicherlich auch für die Historikerin. Das heißt aber, dass tatsächlich Postkarten und Briefe auch von dort weitergeleitet worden sind. Das erstaunt mich ehrlich gesagt ein bisschen.
Ja, also es gab eine frühe Phase 1941 vor dem systematischen Massenmord, da durfte sogar noch geschrieben werden. Also das betrifft frühere Deportierte. Aus Riga und Minsk durfte nicht mehr geschrieben werden. Das war unter Todesstrafe verboten. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gab. Es wurden Briefe geschmuggelt. Es haben immer mal wieder Soldaten zum Beispiel solche Briefe dann mitgenommen. Also, dass es strengstens verboten war, heißt eben nicht, dass es nicht trotzdem stattgefunden hat.
Wo sind Sie denn auf diese Zeitzeugnisse gestoßen? Mussten Sie weit reisen?
Ja, also ich habe tatsächlich 9 Monate in Washington am Holocaust-Museum recherchiert, weil sehr viele Briefe und Postkarten an bereits emigrierte Kinder geschickt worden sind, die dann in den USA gelebt haben und dem Holocaust-Museum diese Nachlässe übergeben haben. Es sind aber auch Quellen aus Yad Vashem in Jerusalem, aus der sogenannten Wiener Library in London, aus polnischen Archiven, in Riga war ich. Also die Quellen sind wirklich sehr weit verstreut.
Dieses Buch, das ist ja nun die erste große und wirklich sehr vielstimmige Erzählung durch diese vielen Quellen über die Erfahrungen der Deportation. Eröffnet das auch für Sie als Historikerin nochmal andere Perspektiven?
Naja, ich verfolge in dem Buch eine Perspektive, die ich selber als Historikerin schon sehr lange versuche, in den Mittelpunkt zu rücken, nämlich ganz konsequent die Perspektive der Verfolgten einzunehmen und zu erzählen und eben nicht den Täterblick zu reproduzieren. Das hat sicherlich große Bedeutung, zum Beispiel für die Erinnerungskultur. Also die Menschen mit ihren Stimmen, mit ihren Quellen, mit ihren ganz individuellen Geschichten in den Mittelpunkt zu stellen und zu zeigen, was heißt es eigentlich, worüber wir da reden. Das finde ich für den Bereich der Erinnerungskultur sehr, sehr wichtig.
Mit diesem Buch wollen Sie in erster Linie erinnern an die Holocaust-Opfer, die dieses Leid erlitten haben, oder auch ermahnen vielleicht, Frau Löw?
Naja, natürlich ist ein solches Buch in einer solchen Zeit immer auch eine Mahnung. Also eine Mahnung dahingehend, schaut, wo das hinführen kann. Schaut, was das bedeuten kann. Schaut, wo Rassismus, Antisemitismus, jede Art von Hass hinführen kann. Ich glaube, ein solches Buch kann nicht, wie soll ich sagen, unpolitisch sein oder kann nicht keine Mahnung sein.
Das Buch hat jetzt 352 Seiten Deportation. Nun sind Sie so tief eingetaucht. Ich denke, es gibt noch weitere Quellen. Könnte man noch weitere solche Bücher machen oder ist es irgendwann auserzählt?
Ach, ich habe so viele Quellen nicht benutzen können. So viele einzelne Geschichten konnten nicht Eingang in dieses Buch finden. Und es hat mir jedes Mal das Herz zerrissen, etwas nicht zu erzählen.
Ja, man muss ja auch auswählen, ne?
Genau, man muss auswählen. Aber was ich sagen will, nein, diese Geschichte ist überhaupt nicht auserzählt. Es gäbe noch so viele Fragen zu stellen, so viele Quellen, um diese Fragen zu beantworten. Also da ist noch sehr viel zu tun und da gibt es auch noch ganz viele Möglichkeiten.
Es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, das stimmt mich hoffnungsfroh, denn die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden bald gar nichts mehr berichten können.
Genau, aber wir haben eben ihre Quellen und das finde ich ganz wichtig. Geben wir doch diesen Zeitzeugen weiter eine Stimme, indem wir die Quellen benutzen. Wir haben Briefe, wir haben Tagebücher, wir haben Dokumente im Übrigen auch, die extra dafür entstanden sind, damit später an die Verfasser erinnert wird. Also da haben wir auch Quellen, wo Leute wirklich geschrieben haben, damit, falls sie selber nicht überleben, aber ihre Stimme und ihr Name erinnert wird. Und das finde ich ist auch eine große moralische Verpflichtung, gerade wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, die Stimme dieser Menschen aber weiter hörbar zu machen.
Und das haben Sie getan in Ihrem neuen Buch. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Andrea Löw, die Historikerin, ihr Buch Deportiert hat, wie gesagt, 352 Seiten. Es ist erschienen bei S. Fischer, 26 Euro kostet es. Und heute Abend ist die Buchpräsentation mit ihr, mit Andrea Löw, Shelley Kupferberg moderiert. Die kennen Sie auch hier von Radio 3. Heute Abend 20 Uhr im Pfefferberg Theater in Berlin-Prenzlauer Berg. Stolen.